Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hat es an meinem Wohnort gerade geschneit, aber eine kurze Kälteperiode ist gerade vorüber. Reden wir also übers Wetter. Es war zu allen Zeiten ein Thema, wenn auch ein ernsteres, als es heute für uns im Westen meist ist. Als alle Menschen der Eidgenossenschaft noch auf gute Ernten angewiesen waren, war es eben von fundamentaler Bedeutung, ob es hagelte, schneite oder regnete oder gar nicht regnete. Deswegen finden sich in den Archiven seit frühester Zeit zahlreiche Funde zu Wetterbeschreibungen. Es handelte sich in diesen Meldungen meist um reine Berichte über Wetterphänomene und frühe Messungen von Schnee- und Wassermengen, zeitlichen Einordnungen, wann der Winter hineinbrach etc. Es wurde auch über Pflanzenentwicklung, Reinerträge und Qualitäten, Schneefälle und Schneebedeckung, Seegfrörnen, Überschwemmungen und niedrige Wasserstände geschrieben. Das zweitälteste bekannte Wettertagebuch Europas stammt aus Basel und beschreibt das Wetter der Jahre 1399 bis 1404. Noch ist es eine vereinzelte Quelle. Später kommen immer zahlreichere hinzu. Wir sind deshalb in der Lage, Klimawandlungen historisch zu beschreiben. Etwa ab dem frühesten 16. Jahrhundert ist das bei recht guter Quellenlage möglich. Die Auswirkungen von Klimaschwankungen konnten verheerend und sehr unmittelbar sein. War zum Beispiel ein Frühling kalt und der folgende Sommer nass, dann wurden tierische Eiweiße Mangelware. Aber natürlich wurden auch andere essentielle Lebensmittel knapper. So wurde in den Jahren 1692 und 93 in Luzern ein überaus kostbares Gut auf dem Schwarzmarkt gehandelt: Milch. Wegen der Knappheit wurde von der Obrigkeit auch verboten, Personen, die nur auf der Durchreise waren, Milch auszuschenken. Entrahmte Milch war die wichtigste Proteinlieferantin der ländlichen Unterschichten. Sie konnten sich nur das Abfallprodukt als eigene Ernährung gönnen. Der fettreiche Butter musste zu Geld gemacht werden. Nur selten gab es anderes Eiweiß in Form von Eiern, auch die wurden zu Geld gemacht, auf den Tisch. Das Fleisch kam gerade mal auf Ostern auf den Tisch der Armen. Bis ins frühe 19. Jahrhundert waren die Flächenerträge zudem wesentlich geringer als heute. Aus einem Saatkorn ergaben sich nur gerade einmal 2 bis 6 Körner. Das heißt, unsere Vorfahrinnen und Vorfahren waren sich über Jahrhunderte gewöhnt, dass sich ihr Lebensstandard nicht ständig verbesserte. Man war schon froh, dass er gleichbleibend war. Wachstum war undenkbar. Der Standard verharrte in der Regel bei Null. Kehrten dann schlechte Jahre oder gar Jahrzehnte ein, dann wurden Hungersnöte verzeichnet. Denn Vorräte konnten nie richtig und genug angelegt werden, eben weil man ja gerade so über die Runden kam. Dies also als Grundlage, warum die Beobachtung von Wetter und die Deutung, was sie bringen mochten, geradezu exzessiv waren. Damit wir uns etwa vorstellen können, wie diese Wetteraufzeichnungen klangen. Hier ein Eintrag von der bernischen Gegend am Ende des Junis 1732. Zitat: 28. Da finge das Wetter an, hell zu werden. Hernach war es beständig schön durch die ganze Ernte hindurch, so dass man wieder alles vermuten, durch Gottes Güte eine ziemlich reiche und sehr gute Einsammlung hatte. Zitat Ende. Oder zum September 1734. Zitat: Der September finge an mit sehr schönem und trockenem Wetter. Und war es so warm, dass man die Hitze kaum ertragen konnte, sodass man den 5. schon völlige zeitige Trauben brechen könnte. Zitat Ende. Die Beschreibungen sind sehr bodenständig. Wie wir sehen, werden sie immer in einen Zusammenhang mit der Ernte gebracht. Und es wurden auch Gründe genannt, warum das so war und wie es war. Es war die Güte oder die Willkür Gottes, der alles geschuldet war. Sehen wir weiter, wie sich solche Berichte anhören. Wie gesagt, sie sind sehr nachvollziehbar. So wird berichtet, dass es Ende Juli 1739 so kalt gewesen sei, dass man keine Arbeit ohne Rock, also eine Jacke, habe verrichten könne. Auch Hinweise auf alte Weisheiten scheinen manchmal durch. So berichtet das Wettertagebuch auf den 11.11.1735, also auf Martinitag, Zitat: Auf Martini gab es zwei starke Reifen, welche anfangen, die Blätter von den Bäumen fallen machte, welches viele als ein Vorbot eines kalten Winters ansahen. Zitat Ende. Neben diesen alltäglichen Beobachtungen sehen wir natürlich auch Beschreibungen, die schwere Ereignisse darstellten. In die oben erwähnte Zeit fällt zum Beispiel einer der heftigsten Winterstürme Europas. Seit 1000 Jahren hatte es nicht mehr eine solche Verheerung gegeben. Vom 16. bis 21. Januar 1739, also vor genau 285 Jahren, brach ein regelrechtes europaweites Unglück herein. In einer Zeitspanne von 100 Stunden stürmte es ununterbrochen, ein Wert, der kaum je wieder erreicht wurde. In der Eidgenossenschaft zerriss der Sturm förmlich Scheunen, Ställe und Häuser und brachte Kirchtürme zum Einsturz. Menschen und Tiere kamen ums Leben. Auf dem Zürichsee bildeten sich Wasserhosen, die angeblich Menschen mit sich rissen und über mehrere hundert Meter hochzogen. Erste Anzeichen sah man schon am 14. Januar, als starke Winde aus dem Westen die Menschen in Angst versetzten, weil sie nicht aufhörten und schon jetzt außerordentlich stark waren. Regen und Schnee wechselten sich bald ab und bald waren zahllose Straßen nicht mehr passierbar. Eisige Kälte brach nun herein und die orkanartigen Winde brachten erste ernste Schäden. Nach diesem ersten Sturmtag folgten zwei Tage später ein weiterer, der noch verheerender war. In Art, Kanton Schwyz, tobte ein Orkan, der im unteren Teil der Gemeinde sämtliche Häuser vernichtete. Kein Baum blieb stehen, Ziegel flogen durch die Luft wie Schindeln. Wer um Weihnachten 1999 den Sturm Lothar miterlebt hat, der kann sich in etwa vorstellen, wie diese Stürme 1739 waren. Sie sind im Ausmaß etwa vergleichbar. Lothar brachte orkanartige Winde von bis zu 250 Kilometern pro Stunde. Er forderte 14 Todesopfer und verursachte Schäden von 1,78 Milliarden. Besonders in Erinnerung sind mir persönlich die niedergefegten Wälder. Ich konnte nun nachlesen, dass etwa 4% des jährlichen Holzschlages in jenen kurzen Tagen 1999 vom Sturm gefällt wurden. Im Wetterbuch von Johann Bernhard Effinger von Wildegg nimmt der Sturm 1739 eine ganze Seite ein. Zitat: Den 16. Januar fiele der Barometer so stark, dass ich ihn niemals so tief gesehen. Auf den Mittag erfolgte ein solch entsetzlicher Sturm, dass an unterschiedlichen Orten Bäume aus den Wurzeln gerissen, Dächer abgedeckt, mit sehr starkem Regen und Schnee vermengt. Den 17. blieste der Wind allzeit sehr stark. Aber den 18. stürmte es wieder auf eine noch viel entsetzlichere Art als am Freitag zuvor. Der Sturm dauerte auch viel länger. Hier nahm es ziemlich viel Ziegel ab den Dächern. In den Wäldern wurden auch viele Dannen gefällt, sonst außer einigen Löchern, so es in die Strohdächer miechte, ging es alles ohne Schaden ab. Hingegen zu Zürich wurden Häuser umgeworfen, ein Turm abgewehet, etwelche Leute verwundt und auch gar getötet. Zu Hitzkirch wurde der Kirchturm auch gestürzt, worauf wieder ziemlich gut Wetter einfiel. Danach spürte man einiger Orten starke Erdbeben, worauf wieder sehr stürmig das Wetter einfiel. Zitat Ende. So war es im Bernischen offenbar etwas weniger schlimm. Es regnete durch wenige Löcher, durch die Strohdächer. Aber es wird auch berichtet, dass es etwas Erdbebenähnliches gab. Was uns bei den Berichten von Buchen, die wie Vögel durch die Lüfte flogen, Menschen, die aus ihren Häusern gesaugt wurden, Kaminen, die von Dächern gerissen wurden etc. erstaunen mag, ist die Tatsache, dass 1739 offenbar nur sehr wenige Todesopfer zu beklagen waren. Aber die Schäden waren unerhört, vor allem an Häusern und in den Wäldern. So richtete dieser Sturm etwa in Nidwalden Schäden an, die den Staatsausgaben des Ortes von Dutzenden von Jahren entsprach. Wie stets versuchten auch die Menschen von 1739 dieses Unglück einzuordnen. Neben der Bewältigung der Schäden waren auch andere Hilfen notwendig. So ordnete Zürichs Regierung einen guten Monat später einen Buß- und Bettag an, an dem alle Menschen in sich kehren sollten. Um das zu gewährleisten, blieben die Geschäfte geschlossen. Wichtig war es also, dem gütigen Gott zu danken, dass nicht mehr passiert war, und sich darüber Gedanken zu machen, ob man möglicherweise durch die eigenen Sünden an diesem Unglück Mitschuld trag. Ansonsten waren die handfesteren Hilfeleistungen eine Mischung aus Familien- und Nachbarschaftshilfen, christlicher Barmherzigkeit und auch einigen wenigen Leistungen durch die Obrigkeit, wie etwa das Verteilen von Korn. Weitere Katastrophen, die in der Vergangenheit ebenso gefürchtet waren, aber häufiger zu beobachten, waren Lawinenabgänge. Nehmen wir uns deswegen die Geschichte des Kantons Graubünden vor, der zu den gefährdetsten Regionen der Alpen in dieser Hinsicht gehört. In frühesten Zeiten lesen wir nur von Einzelereignissen, so zum Beispiel von einem schweren Lawinenunglück in Davos 1440. Im Jahr 1459 wurden etwa 100 Tote in Graubünden gezählt, die wegen Lawinen ums Leben kamen. So unter anderem bei der Zerstörung der St. Placidus-Kirche in Disentis, als 25 Menschen getötet wurden. Dieser Lawinenwinter 1459 ist einer der ersten gut dokumentierten. Rund 200 Jahre später wurde der wohl schwerste Lawinenwinter der Alpen verzeichnet. Dabei war auch der Vorarlberg betroffen, vor allem aber auch Graubünden und dort besonders das Prättigau. 80 Personen wurden da durch Lawinen getötet, 37 Häuser und zahlreiche andere Gebäude gingen verloren. Interessant ist aber dennoch, dass die Berichte über diese offenbar schwere Unglücke detailarm sind. Kaum mehr können wir erfahren als das gerade Gesagte. Natürlich gehörten damals Lawinen einfach zum Leben dazu. Dass Leute dabei umkamen und Häuser zerstört wurden, ebenfalls. Außerdem wurden diese Vorkommnisse oft nur mündlich überliefert. Die meisten Bündnerinnen und Bündner waren noch Analphabeten. So gingen wohl einzelne Ereignisse im Laufe der Zeit auch vergessen. Die bedrückende Bedrohlichkeit von Schnee und Eis wird in Sagen überlebt haben, die keine Einzelereignisse schildern, sondern einen Eindruck des Winters an und für sich. Ich komme in der nächsten Episode darauf zurück. Man kann fast für jede Generation in Graubünden Lawinenunglücke aufzählen, die zahlreiche Menschen ums Leben brachte. In neuerer Zeit waren Lawinenkatastrophen von 1808 und 1817 zu verzeichnen. Dann waren 1887 und 1888 extreme Lawinenwinter sowie auch 1950 und 1951. Auch 1999 gehört mit seinen Rekordschneemengen und zahlreichen Lawinen, die sogar Todesopfer forderten, zu einem denkwürdigen Jahr in dieser Hinsicht. Wie die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse von Lawinen gewonnen wurden, wer da bestimmend und wegweisend war, sowie einige Sagen, die von diesen unheimlichen Kräften berichteten, von all diesem erzähle ich in 2 Wochen weiter. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sichere, aber auch schneevolle Zeit. Auf Wiederhören!